Ich habe gedacht, dass ich traurig sein werde oder dass es mich in irgendeiner Form trifft, dass ich wehmütig sein werde. Und das Witzige war, ich war in keiner Art und Weise wehmütig. Ich glaube, ein Hinausgleiten ist besser als das an einem Tag, das ist, man provoziert quasi fast dieses Loch. Ja, so nach dem Motto, heute bist du noch wichtig und wenn du nach Hause gehst, bist du eigentlich das unwichtige Arschloch, unter Anführungszeichen. Also sorry für den Begriff, aber so ungefähr ist das ja. Ja.
Was passiert, wenn eine prägende Rolle oder Lebensphase endet? Nicht nur die Funktion, nicht nur der Titel, sondern das, woran man sich selbst und woran andere einen erkannt haben. Und jetzt? Ihr hört Gespräche über das Loslassen, Übergänge und das Leben danach.
Mein heutiger Gast wollte, bevor er in die Medienbranche gegangen ist, eigentlich ursprünglich Bildhauer werden. Der Weg in die Medien war dann eine stetige Entwicklung, er führte ihn über Stationen wie den Oberösterreichischen Nachrichten, der Wochenpresse und Autotouring. Und ich glaube, schon früh beschäftigte ihn auch die Frage, wie Medien wirken, wie Botschaften in Medien wirken, wie Marketing und Werbung wirkt. Seine wohl prägendste Rolle war dann in den späten 80er Jahren. Er baute die österreichische Niederlassung der Mediaagentur Mediacom auf, die es auch heute noch gibt. Ein Unternehmen, das andere Unternehmen genau bei dieser Frage berät, wie und wo sie kommunizieren. Also welche Medien genutzt werden, welche Botschaften Reichweite erzeugen. Über viele Jahre prägte er damit und später auch als CEO von der gesamten Agenturgruppe Group M den österreichischen Media- und Kommunikationsmarkt. In einer zentralen, gestalteten Rolle mit Verantwortung, Einfluss und öffentlicher Bedeutung. Herzlich willkommen, Peter Lammerhuber.
Schönen guten Morgen, danke für die Einladung.
Peter, du bist vor 5 Jahren operativ zurückgetreten, formell gesprochen in Pension gegangen. Wie war diese Zeit damals für dich? Gab es da so diesen einen Tag, wo du gemerkt hast, okay, jetzt meine alte Rolle ist vorbei und wie geht's jetzt weiter?
Einerseits habe ich schon immer gewusst, dass was ich mache, sehr viel mit geborgter Macht zu tun hat. Als Mediaagentur ist man ja verantwortlich für sehr, sehr große Umsätze. Mediengelder, Werbegelder, das ist ja für normale Laien unvorstellbare Höhen. Da reden wir über Millionen und die gesamte Group M hatte am Schluss über 1 Milliarde Bruttoumsätze. Das ist schon sehr viel Geld und es muss einem bewusst sein, man ist ja nur wichtig, weil man auf diesem Sessel sitzt. Und mir war klar, wenn ich einmal aufhöre, dass man dann nicht mehr wichtig ist. Daher war es für mich nicht überraschend, dass ich dann nicht mehr wichtig war. Und ich hatte auch ein bisschen ein Glück mit dem Aufhören. Es war nämlich beim ersten Lockdown. Und beim ersten Lockdown war ja alles dann mehr oder weniger zu. Und ich hatte schon übergeben an meinen Nachfolger, an den Andreas Fretscher. Und ich war sehr, sehr froh, für diesen Schmarrn nicht mehr verantwortlich zu sein und nicht mehr in charge zu sein. Und wir sind alle zu Hause gesessen. Wir haben natürlich miteinander telefoniert und beratschlagt, was jetzt zu tun ist. Aber dadurch war das nicht wirklich ein Stichtag, so und jetzt ist alles aus, sondern es war eigentlich so ein Hinübergleiten. Und es gab nicht so den letzten Tag. Daher kann ich die Frage nicht beantworten, wie war das, sondern es war einfach alles zu und ich war recht froh, dass es so ist.
Es war ein Hinübergleiten, sagst du. Wann hat dieses Gleiten dann begonnen? Also hat es eine gewisse Vorlaufzeit gegeben in dir auch selbst, wo du wusstest, okay, zu dem Zeitpunkt wird es dann soweit sein und wie plant man sowas eigentlich?
Es war klar, dass ich mit 65 aufhöre und es war klar, dass es eine Übergangsphase gibt und ich habe den Andreas Fretscher dann, als er designiert war, als mein Nachfolger, 1 Jahr mehr oder weniger begleitet. Wir haben ein halbes Jahr mehr oder weniger das Büro geteilt, sodass er auch entsprechend eingeschult wurde, wie ich denke und was so zu tun sei. Und es gab schon eine entsprechende Übergangsphase und das war von vornherein so geplant.
Und in den ersten Tagen und Wochen danach, wenn du dich so zurückerinnerst, du hast ja doch eine Rolle gehabt mit, ich denke, mit Assistenten und Dienstwagen etc. Das heißt, mit gewissen Gewohnheiten auch, die du jahrelang hattest.
Na, ich habe schon gewusst, dass man eine eigene Struktur braucht. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man das eigene Environment aufsetzen muss. Also dass die Handynummer nicht mehr über die Firma funktioniert, dass das Telefon nicht mehr das Firmenhandy ist, dass das Auto nicht mehr das Firmenauto ist, dass der Computer nicht mehr das Firmencomputer ist. Also man braucht seine eigene Struktur, man muss sich entsprechend organisieren. Ein bisschen was habe ich dann logischerweise vorbereiten können, aber viele Dinge, ganz simple Dinge, Flugbuchungen, Tischreservierungen, das war in der Vergangenheit immer einfach Michi, also so hieß meine Assistentin oder heißt sie noch immer, mach das oder brauch das oder das und auf einmal machst du das alles selber. Das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also in Reservierungssysteme hineinzugehen, etc. etc. Also man braucht ein bisschen eine Zeit, sich an diese eigene Infrastruktur zu gewöhnen und auch die Dinge selbst zu machen. Wobei mit den heutigen Assistenzsystemen, die es überall gibt, am Handy etc., ist ja das alles kein Problem. Aber es war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, nicht nur auf Zuruf Dinge erledigt zu bekommen. Und bestimmte Sachen kann ich heute noch nicht.
Da muss ich dann nachfragen, was das, wenn du uns das verraten möchtest. Was
ja,
das
ist. Sicher, ich kann nach wie vor kein PowerPoint. Ich habe es nie gebraucht, ich hatte immer gute Leute, die alles konnten.
Ja, okay. Was hat dich in dieser Phase damals, in dieser Übergangsphase, auch kurz vor dem Lockdown war das dann, glaube ich, hat es da auch Sachen gegeben, die du nicht vermisst hast, wo du sofort gemerkt
ja,
hast, okay,
eben nicht vermisst habe ich dann etwas, eben da ich jetzt beim Lockdown, dass ich keine Verantwortung mehr habe. Also entschuldige, ja, eben nicht vermisst. Ja, also ja. Habe ich das eh jetzt richtig interpretiert. Und das war schon sehr, sehr angenehm. Also das ist dieses Verantwortlichsein für ein Unternehmen. Und am Schluss, als ich gegangen bin, waren das 350 Mitarbeiter in der gesamten Gruppe. Das ist eine große Payroll, die musst einmal einspielen. Und in so einer Situation hast du dann natürlich für ein Unternehmen schon eine sehr, sehr große Verantwortung. Und da war ich irgendwo froh, dass ich die nicht mehr hatte, ehrlich gesagt.
Von heute auf morgen nicht mehr quasi ausgefedert. Du warst dann froh. Das heißt, die Verantwortung war dann auch etwas, was du schon länger irgendwie abgeben wolltest.
Es war ja immer so geplant. Ja? Also was ich vermisst habe, ja, dann im Nachhinein, ist schon, dass man nicht mehr so gestalten konnte, dass man nicht mehr so, es geht nicht ums Wichtig, sondern dass man sich woanders seine Erfolgserlebnisse holen muss. Also ich gebe ein Beispiel. Wenn man irgendwo präsentiert hat, zum Beispiel mit dir, bei irgendwelchen Kunden, dann war eine gute Präsentation auch ein gutes Gefühl, ein gutes Feedback, wenn man von Kunden dann positive Meldungen zurückbekam etc. Das ist natürlich auch wichtig fürs Ego, das ist wichtig für den Erfolg, das ist wichtig für das Selbstwertgefühl etc. Das habe ich schon ein bisschen vermisst. Und dafür braucht es dann Alternativen. Wo hole ich mir dann quasi meine Selbstbestätigung her? Wo hole ich mir die Erfolgserlebnisse her? Und man muss schon darauf achten, dass man in irgendeiner Form seine eigene Struktur baut und seine eigenen Dinge konstruiert, weil viele Dinge natürlich wegfallen. Ja? Und das, was ich vermisse auch heute manchmal, ist schon diese Anerkennung durch einen Kunden, wenn man eine gute Leistung erbracht hat.
Wie bist du mit dem umgegangen? Also wie hast du dann diesen Teil von dir, du sagst es, Selbstwert und auch das eigene Ego wiederum gefüttert?
Relativ viel Sport. Okay. Viel Golf spielen, ja, eine gewisse Zeit, eine Art Selbstständigkeit, wo man den einen oder anderen Kunden berät, also Dinge auch selber machen und selbst für Erfolgserlebnisse sorgen, mit dem, womit man sich beschäftigt. Zum Beispiel, wenn einem beim Golfspielen ein guter Schlag gelingt, ja. Dann ist das auch eine gewisse Selbstbestätigung und ein sehr schönes Gefühl.
War das eine Phase, die du zeitlich noch einordnen kannst, wie lange das gedauert hat, bis du diese Dinge wieder neu entdeckt hast? Und hat es da Menschen dabei gegeben, die auch dir geholfen haben?
Nein, also eine Phase gab es da eigentlich nicht. Also, sondern du merkst einfach, dass du logischerweise in einer gewissen Weise solche Dinge brauchst. Ja, und kann ich nicht zuordnen.
Lass uns kurz über Arbeit reden als solches. Du sagst es schon selbst, Arbeit hat dir auch Anerkennung gegeben.
Ja.
Selbstbestätigung. Was hat es dir noch gegeben, außer vielleicht Einkommen?
Schönes Einkommen, klarerweise. Was hat es mir noch? Das Zusammenarbeiten mit Menschen ist natürlich ganz was Essentielles, also die sozialen Kontakte, die man dabei hat, sei es einerseits mit den Mitarbeitern, sei es mit Kunden, dann etwas bewegen zu können, etwas gestalten zu können, etwas nach vorne treiben zu können, Innovationen umzusetzen, das kreativ zu sein, das ist eigentlich das Schöne und Spannende an der Arbeit. Heute versuche ich halt Kreativität. Ich habe zum Beispiel wieder, obwohl ich Bildhauer werden wollte, habe ich wieder ein bisschen zu malen begonnen, um eben meine Kreativität ein bisschen auszuleben. Ich habe lange überlegt, was könnte ich denn so machen? Soll ich, so wie viele, irgendein Buch schreiben, das dann eh niemanden interessiert und wo es dann irgendwelche 1000 Exemplare gibt, von denen man 100 verschenkt und die anderen 900 verschlummern in einer Kiste und wenn man dann das Zeitliche segnet, werden sie weggeschmissen. Also das ist ja nicht die Idee, sondern ein kreatives Ausleben war meine Idee, zum Beispiel eben wieder malen zu beginnen.
Das heißt, es wird kein Peter Lammerhuber Buch geben jetzt auf weitere Sicht?
Auf weitere Sicht sicher nicht. Ja. Ich habe ein paar Mal überlegt, was könnten die Themen sein, aber das ist aus meiner Sicht ein Blödsinn.
Aber die Peter Lammerhuber Ausstellung eventuell.
Wenn ich die Stück zusammenkriege, die man für eine Ausstellung braucht, könnte das vielleicht sein.
Wie haben in dieser Zeit, in dieser Phase andere Menschen auf dich reagiert, die dann gewusst haben oder denen du auch gesagt hast, vielleicht du bist jetzt in Pension, in Ruhestand. Hat sich das irgendwie verändert für dich in dem Außen, in dem, wie sie auf dich reagiert haben, die Menschen?
Es gibt unterschiedliche Reaktionen. Es gibt Leute aus der Branche, die zu denen noch immer ein bisschen Kontakt besteht. Es gibt einige, die sich noch immer ein bisschen melden, zwar sporadisch und mit großer Zeitdistanz. Und ich kriege auch die eine oder andere Einladung noch zu dem einen oder anderen Event. Aber logischerweise wird man so relativ bald von der Liste der Wichtigen gestrichen. Das muss einem aber alles klar sein. Natürlich freue ich mich, wenn ich heute noch eine Einladung kriege und manchmal gehe ich auch hin und dann denke ich mir, aber wenn ich dann dort bin, was mache ich da eigentlich? Einerseits habe ich mich gefreut, eingeladen zu werden, auf der anderen Seite, man ist nicht mehr dabei. Also man hat keine Rolle mehr, man kann nichts mehr bewegen und man fühlt sich dann schon ein bisschen fehl am Platz. Aber das ist auch eine Selbsteinschätzung oder ein Selbsterleben, ja? Dass man ja keinen Beitrag mehr für die Branche leisten kann, außer irgendwelche gescheiten Sätze von sich zu geben, das kann es ja nicht sein.
Du hast zu mir gesagt, dass du den Begriff Ruhestand in Pension gehen in der Form gar nicht so magst. Warum?
Ich mag diese Begriffe überhaupt nicht, weil es hat mich immer schon gestört, schon mein ganzes Leben lang, dass in Österreich ein Phänomen existiert, dass das Lebensziel offensichtlich vieler Menschen darin besteht, in die Renten zu gehen. Ja? Und ich war extrem schockiert, als ich ungefähr, wie ich 60 war, zu einem Klassentreffen eingeladen war aus meiner Volksschule. Also ich komme aus einem kleinen Ort in Niederösterreich, aus St. Peter in der Au. Und es gab ein Klassentreffen eben der noch lebenden 25 Volksschulkinder. Und zu dem Zeitpunkt, Achtung, das ist jetzt 11 Jahre zurück, 60, waren wir noch zwei aus dieser Volksschulklasse, die im Arbeitsprozess standen auf die Frage, was machst du noch? Und ich gesagt, natürlich, ich arbeite das und das und das. Und dann kriegst du die Antworten, Peter, bist deppert, ich bin seit 5 Jahren in der Rente. Also das Lebensziel vieler Österreicher ist offensichtlich die Pension. Und das hat mich immer wahnsinnig gestört. Das kann ja nicht das Lebensziel sein, dann nichts zu tun, sondern das Lebensziel sollte immer sein, sich aktiv zu beschäftigen, sich einzubringen in die Gesellschaft, sich mit etwas zu auseinanderzusetzen und nicht inaktiv zu sein. Am liebsten hätte ich eigentlich den Begriff Privatier, aber Privatier ist definiert, dass man aus eigenem Vermögen leben können müsste. Das geht sich nicht aus. Ich beziehe Pension, so gesehen bin ich Pensionist, weil ich Pensionsbezieher bin. Aber der Begriff selbstständig wäre mir der liebere Begriff, weil am Ende des Tages, also wenn man, ist es ja doch so, dass man in diesem Alter, wenn man nicht mehr berufstätig ist, endlich selbstbestimmt, selbstständig entscheiden kann, was man tut und was man macht.
Ist es oder könnte es nicht so sein, dass es trotzdem auch eine Luxusfrage ist, diesen Fragen auch nachzugehen? Denn vielleicht gibt es ja auch Menschen, die zeitlebens ein Schwerstarbeit gemacht haben, eine körperliche, und insofern dieses Lebensziel, in Pension zu gehen, genau als solches haben, wie man es landläufig versteht. Das heißt, ist es nicht eine gewisse Frage auch von seinem eigenen Berufsweg, wie man mit dem Zeitpunkt, mit dieser Phase umgehen kann und darf?
Das ist durchaus richtig. Also, weil natürlich, wenn man einen Beruf hatte, der körperlich sehr fordernd war, dann ist die Sehnsucht nach Ruhe sicher gegeben. Auf der anderen Seite, wenn man sich dann umschaut, dann pushen sie irgendwo an einem Bau herum. Also, so ist es dann auch wieder nicht mit dem Ruhestand. Und es ist, was meines Erachtens wichtig ist, und so gesehen stimmt das ein bisschen mit der Luxusfrage, was wirklich wichtig ist, dass man zeitgerecht vorsorgt. Zeitgerecht vorsorgt, um dann, wenn man kein geregeltes Einkommen mehr hat, ausreichend Einkünfte hat im Sinne einer Zusatzpension. Ich möchte jetzt hier in keiner Art und Weise für Versicherungen oder Zusatzpensionen, aber ich halte das für essentiell. Weil natürlich, jetzt hat man auf einmal Zeit und kann Dinge gestalten, wie man sie selber möchte, aber logischerweise für das Gestalten von Dingen, es kann ja nicht nur sein, dass man stundenlang wandert und das relativ wenig Geld braucht, sondern wenn man sich für Dinge interessiert und sei es Fahrradfahren, Fitnessstudio, Golfspielen, Reisen, Ausgehen, Theaterkonzerte etc. etc., also was einem halt so einfällt, dann ist das in irgendeiner Form immer auch mit Kosten verbunden. Ja? Und Lebensqualität kostet leider auch Geld. Man könnte auch sagen, dass das Geld zwangsweise notwendig ist in unserer Gesellschaft. Und es ist daher aus meiner Sicht extrem wichtig, dass man vorsorgt. Extrem wichtig. Damit eben diese Lebensqualität aufrecht bleibt.
Mhm, Bist du eigentlich jemand, der auch für die Anhebung des Pensionsalters ist, beziehungsweise das Pensionssystem als solches, wir wissen es alle, ist ja sowieso irgendwo in einem Kippmoment momentan und die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Wie weit würdest du das Alter anheben?
Also ich bin grundsätzlich dafür, dass man das anhebt. Es gibt ein paar lustige Erlebnisse in dem Zusammenhang. Als ich meinen Pensionsantrag stellte, bin ich also zur BVA gegangen, auf die Donaulände ist das, glaube ich, und habe dort einen Termin gehabt mit einem Schalterbeamter. Es ist nicht in dem Sinn kein Schalterbeamter, man hat ein Gespräch am Schreibtisch mit einem Mitarbeiter von dort. Und der sagte dann auf einmal spontan zu mir, ach so, schauen Sie aus. Sag ich, wie machen Sie denn das? Sagt er, naja, wollte immer schon einen Regelpensionisten sehen. und zu dem Zeitpunkt war ich eben 65 und hatte, nachdem ich vorher eine Lehre gemacht hatte und so einen zweiten Bildungsweg, also ich habe gearbeitet seit meinem 15. Lebensjahr. Mehr oder weniger ohne Pause. Ich glaube, ich war einen Monat einmal zwischendurch arbeitslos, aufgrund nach dem Bundesheer Berufswechsel oder so. Aber im Endeffekt durchgängig, was ist das, bis 65, 50 Jahre. Mhm. Und es hat mich nie gestört, dass ich arbeite. Ich habe immer mit Freude gearbeitet und immer Spaß dabei gehabt, egal was ich gemacht habe. Manchmal natürlich ein bisschen mehr und manchmal ein bisschen weniger. Ich wäre schon für eine Anhebung des Pensionsalters. Ich finde es auch gut, wenn man weiterarbeitet. Ich finde es auch erstmals gut, dass es in Zukunft diese Regelung geben soll, der Flat Tax für den Zusatzverdienst oder wie auch immer das jetzt geregelt ist. Weil ich habe nach meiner Pensionierung noch ein bisschen als Freiberufler weitergearbeitet und es holte ich sofort die Steuer ein. Du zahlst sofort die SVS, vollkommen unsinnigerweise. Du bist dein ganzes Leben über die ÖGK versichert und plötzlich musst du SVS-Beiträge bezahlen. Da habe ich natürlich die Frage gestellt, darf ich jetzt auch doppelt krank sein? Oder warum ist das notwendig, dass ich zwei Krankenversicherungen habe? Mhm. Das ist alles sehr, sehr seltsam in diesem Land, was da auf einem zukommt. Und dann eben, dann kriegst du eine entsprechende Steuervorschreibung. Und denkst du, wozu mache ich das überhaupt? Und es ist daher zu begrüßen, dass eben Arbeiten in der Pension steuerlich unterstützt wird. Und es wäre durchaus ratsam, Anreize zu schaffen, dass Menschen länger im Arbeitsprozess grundsätzlich bleiben und später in Pension zu gehen. Dazu auch ein blödes Beispiel. Ich weiß nicht, ob die Prozentsätze stimmen, aber wenn man weiter arbeiten würde, bekäme man ja eine höhere Pension. Nur die Pensionserhöhung für ein Jahr weiterarbeiten ist, glaube ich, irgendwo 4-5%. Und wenn man sich das durchrechnet mit der durchschnittlichen Lebenserwartung, ist das einfach kein Geschäft. Also das, was man Pension beziehen kann und das, was man an Erhöhung bekommt, wenn man quasi weiterarbeitet, das steht in keiner Relation. Auch die Beamten in der Pensionsversicherungsanstalt wissen das und sagen, na, das zahlt sich einfach nicht aus, weiterzuarbeiten. Und da gehört dringend was gemacht, meines Erachtens.
Aber da gibt es jetzt auch schon die Pläne, das zu tun, wenn ich so.
Es gibt die Pläne, etwas zu tun für den Zusatzverdienst.
Ja.
Das soll ja in einem Jahr kommen. Aber es gibt keine Pläne, soweit ich weiß, über eine höhere Pension, wenn man länger einzahlt und wenn man weiterarbeitet. Also quasi, dass die Pension dann entsprechend auch steigen würde. Mhm, das ist nach wie vor kein Geschäft, unter Anführungszeichen. Und es gibt meines Erachtens auch keine vernünftigen Anreize, überhaupt Menschen länger im Arbeitsprozess zu halten. Also da kenne ich keine Beispiele, wie im Hinblick auf Erhöhung des Pensionsalters. Mhm. Also ein bisschen was schon, aber das ist meines Erachtens zu wenig. Wir dürfen ja nicht vergessen, ein Großteil der Pension wird ja durch das Staatsbudget abgedeckt. Ich glaube, irgendwo in der Gegend von 28% unseres gesamten Staatshaushaltes fließen zur Stützung der Pensionssysteme. Das ist ehrlich gesagt krank. Mhm.
Wie weit würdest du es anheben wollen oder wie weit hättest du selbst gerne gearbeitet?
Meines Erachtens ließe eine systematische Anhebung bis 70 sich durchaus plausibel darstellen. Die Leute werden immer älter, die Leute sind immer auch gesünder, unser Gesundheitssystem ist soweit okay. Unser Pensionssystem resultiert aus einem Zeit, wo die durchschnittliche Lebenserwartung eines Mannes vielleicht bei 74, 75 war. Ich glaube, das ist jetzt 80. Also einerseits sind wir länger in der Pension, daher kosten wir auch mehr. Und auf der anderen Seite zahlen wir logischerweise auch nicht länger ein. Das ist eine Milchmädchenrechnung, dass sich das nicht ausgeht.
Wie siehst du die Teilzeitdebatte, die hochgekommen ist, jetzt wieder etwas abgeebbt ist, aber grundlegend dieser Wunsch von der Generation, die jünger ist, auch in Teilzeit zu arbeiten und wenn sie arbeiten, auch das mit einem gewissen Sinn verbunden zu wissen. Also wie siehst du diesen Umstand?
Ich habe mich mit dieser Teilzeitgeschichte nie sonderlich auseinandergesetzt, ehrlich gesagt. Ich war immer Vollzeit und ich habe das immer genossen, Vollzeit zu arbeiten. Ich verstehe auch nicht ganz den Drang ins Homeoffice. Ich habe es genossen, mit Mitarbeitern in einem Büro zusammenzukommen und den Austausch zu pflegen. Okay, vielleicht bin ich da eine alte Generation, die das Neue in dem Sinn nicht erfasst. Ich glaube aber, dass der persönliche Austausch und die persönliche Kommunikation nach wie vor wesentlich mehr Input schafft und mehr Kreativität schafft als die virtuelle Kommunikation.
Du hattest aber auch immer ein Büro, wo du die Tür zumachen konntest hinter dir, soweit ich mich erinnern kann. Vielleicht ist das ein Unterschied zu anderen, die dann konzentriert eben zu Hause sehr wohl auch gerne arbeiten wollen.
Ja, es gibt natürlich Jobs, die eine entsprechende Konzentration verlangen. Ja, klar. Mhm. Ja.
Was bedeutet Sinn für dich heute anders als davor quasi, vor dem Umstieg? Hat sich das irgendwie verändert oder ist das gleich geblieben für dich auf dein Leben bezogen?
Ja, Sinn hat sich schon verändert. Wie soll ich sagen? Der Hauptsinn besteht jetzt darin, Zeit zu genießen. Und viel zu verreisen, insbesondere wenn es so grauslich und so kalt ist wie gerade eben Anfang Februar, Ende Jänner in Wien, in wärmere Gefilde dort mehr Zeit zu verbringen. Es gibt sehr, sehr, sehr schöne Länder auf dieser Welt, die man sich alle anschauen kann. Es gibt sehr, sehr, sehr schöne Landschaften. Die Welt ist wahnsinnig schön. Und die Welt zu genießen und die Zeit auf dieser Welt zu genießen, das ist eigentlich einer der Hauptantriebsfedern, die ich jetzt habe. Früher war es ein bisschen etwas gestalten zu wollen. Unbedingt einen Footprint zu hinterlassen. Ja, das war einmal meine Zielsetzung, aber im Endeffekt, das war die falsche Branche, um einen Footprint zu hinterlassen. Also es kann sich kaum jemand mehr an mich erinnern.
Die falsche Branche, welche wäre da die bessere gewesen? Doch die Bildhauerei, die Kunst.
Architektur zum Beispiel, Architektur, also irgendwas, wo man etwas nachhaltiger gestalten kann. Die Werbebranche ist zu schnelllebig, um etwas nachhaltig zu hinterlassen. Ja? Mhm. Also ich gebe dazu eine witzige Geschichte. Ich glaube, das war ein Jahr nach meinem Aufhören bei der Gruppe M, wurde ich gebeten, quasi am Wifi für diesen Medienlehrgang, Werbung oder Medienplanung oder so, auch einmal einen Abend zu gestalten. Und das habe ich natürlich gern gemacht und zuerst klarerweise eine Vorstellrunde. Und die Vorsteller saßen so ungefähr 30 Menschen vor mir und war alle gefragt, sie sollen eben kurz sagen, wer sie sind und wo sie herkommen. Und dann habe ich die Frage gestellt, und wer kennt mich? Wer weiß, wer ich bin? Also ob sie mit mir irgendwas anfangen können. Das war eine Person von 30, die aber in der Branche bereits tätig waren. Zwar neu, und das war ein Jahr, nachdem ich aufgehört habe. Mhm. Also von Footprint kann man da nichts ablesen. Wenn ein Jahr danach sich die Jungen nicht daran erinnern, beziehungsweise auch gar keine Wahrnehmung von der Person haben, und ich war ja durchaus der, der es quasi mit erfunden hat.
Mhm. Ja. Aber was macht das mit dir jetzt?
Das fand ich nur lustig oder bemerkenswert.
Okay.
Ich fand das eigentlich bemerkenswert oder wie schnelllebig das alles ist, insbesondere Kommunikation, dass das eben nicht keine sehr nachhaltige Wirkung hat. Also, und wie schnell man auch aus der Zeit fällt, beziehungsweise aus der Erinnerung von Menschen fällt.
Und das ist eben lustig für dich, aber sonst ist es
okay. Na, also es war mir immer klar, aber also es hat mir nichts in dem Sinn ausgemacht, sondern okay. Ich habe es nur festgestellt und bemerkt, es hat mich ein bisschen überrascht.
Okay.
Die Schnelligkeit hat mich überrascht. Aha.
Da steht die Schnelligkeit in der Branche, in der Werbebranche.
Ja, dass das nach ein Jahr danach nur mehr eine Person von 30, quasi okay, die neu im Geschäft waren, überhaupt zuordnen konnten.
Mhm. Wie hast du das überhaupt erlebt? Du hast vorher schon die Begriffe eben, ich habe es auch schon erwähnt, Ego und Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung genannt. Und die von außen zugetragene Bestätigung dafür, wer man ist in seiner Rolle, die dann sukzessive, wie in deinem Beispiel, ein Jahr danach schon etwas weniger geworden ist und abebbt. Wie erlebst du das und wie bist du mit diesem Umstand umgegangen? Ist das einfach passiert und man akzeptiert das oder kann man da auch aktiv irgendwie sein und sich dem stellen?
Also ich habe gedacht, dass ich traurig sein werde oder dass es mich in irgendeiner Form trifft. Wenn ich aufhöre, weil es war doch so und du weißt es quasi, die Mediacom war ja mein Baby, also wurde gegründet 1.10.87 und es war die erste Mediacom weltweit, das war eine der ersten Mediaagenturen überhaupt und wir haben die Dinge ja erfunden from the scratch, mhm. Ja. Also und das in einer PC-losen Zeit und wir haben teilweise die Dinge noch im Taschenrechner und auf einem Zettel auf riesigen Tabellen mit der Hand geschrieben waren, weil sie in der Schreibmaschine keinen Platz hatten, überhaupt einmal ausgerechnet. Also das war sehr, sehr, sehr ursprünglich und entwicklungsintensiv und erst mit der Zeit des PCs wurde dann alles viel einfacher. Also wir haben das miterfunden. Ja? Und ich dachte, wenn das eigene Baby ist, dass ich dann traurig sein werde. Dass es das wie eine Kindesweglegung ist oder dass mir was fehlen wird und dass ich wehmütig sein werde. Und das Witzige war, ich war in keiner Art und Weise wehmütig. Meine Erklärung dafür ist im Nachhinein, dass es, wie schon eingangs erwähnt, dass ich das Glück hatte, in diesem Lockdown aufzuhören, also während des ersten Lockdowns. Und dadurch, dass eine Art Gleiten war und ich auch froh war, in diesem Schmarrn nicht mehr Verantwortung zu haben. Und es auch durch das, dass es eben alles zu war und man nichts machen konnte, gab es auch kein Abschiedsfest und keine Abschiedsparty und dann wirst du geehrt und alle sind da und dann fließen die Tränen und man geht nach Hause und man fällt in dein Loch und was da einfach was. Das war alles nicht. Und das hat aus meiner Sicht extrem dazu beigetragen, dass ich eben das ohne Wehmut verlassen konnte und ohne Wehmut in diesen Übergang hinein, sondern irgendwie war ich ganz froh, dass das alles so ist.
Ist das eventuell ein Ratschlag sozusagen oder ein Tipp für alle, die in der Situation sind? Keine Verabschiedung, keine Rituale.
Wird man wenig gut organisieren können, aber weil man es wahrscheinlich nicht in der Verantwortung hat, sondern weil es dann gemacht wird. Aber ich glaube, ein Hinausgleiten ist besser als das an einem Tag, das ist, man provoziert quasi fast dieses Loch. Hm. Ja, so nach dem Motto, heute bist du noch wichtig und wenn du nach Hause gehst, bist du eigentlich das unwichtige Arschloch, unter Anführung. Also sorry für den Begriff, aber so ungefähr ist das ja. Ja. Und niemand interessiert sich mehr für dich. Hm. Und morgen der Früh ruft dich niemand mehr an. Ja. Ich glaube, dass das durchaus gut wäre, wenn man einfach aufhört und geht und hinausgleitet. Ohne große Show. Ja, es ist schade, wenn man dann vielleicht die goldene Uhr nicht bekommt.
Du, und in der Phase im Übergang oder danach, wann hast du das erste Mal da gemerkt, okay, du bist jetzt wieder bereit, auch was Neues zu tun? Es war dann eben Corona und wahrscheinlich deswegen waren die Umstände halt, wie sie damals waren, aber in dir selbst hat das auch irgendwie gebraucht oder warst du sofort wieder ready?
Na, in Corona musst du dich ja in gewisser Weise beschäftigen und Gott sei Dank hatte ich ein Zimmerfahrrad. Und bin dann auch viel, viel spazieren gegangen, habe alle Wege, die ich hatte, zu Fuß erledigt, jeden Einkauf zu Fuß erledigt, um mich ja zu beschäftigen und sehr viel auch virtuell telefoniert und Ähnliches. Und das habe ich dann danach mitgenommen. Logischerweise, ich habe mich wieder gefreut, dass endlich die Fitnessstudios aufgesperrt haben und man endlich auf den Golfplatz wieder durfte, was ja niemand verstanden hat, warum man, wenn man alleine eine Golfrunde macht, jemanden anstecken könnte. Das war uns allen einige Zeit nicht sehr logisch. Aber das hat sich dann aus dieser Zeit auch ergeben, ja? Dass man Dinge mitgenommen hat, die man da begonnen hat und die hat man dann weiterentwickelt und weitergestaltet. Mit dem Malen habe ich relativ spät auch erst begonnen. Also, dass ich jetzt male, das ist jetzt vielleicht ein halbes Jahr. Weil ich mich geistig damit beschäftigt habe, soll ich schreiben, soll ich malen, soll ich nicht, etc., etc., wo mache ich das, und. Ja. Und weil auch ein bisschen meine Beratungstätigkeit auch ausgefädelt ist im letzten Jahr und dadurch quasi immer dann, wenn du Zeit gewinnst, dann musst du in gewisser Weise, also will ich die Zeit, die man gewinnt, dann in irgendeiner Form füllen. Ich bin jemand, der immer Struktur braucht, ich bin jemand, der immer einen Plan braucht. Ich brauche für jeden Tag einen Plan. Einen Tag ohne Plan gibt es bei mir nicht.
Also den Tagesablauf, wie du
richtig.
Den Tag gestaltest.
Auch wenn ich nichts mache, ist das quasi, morgen mache ich nichts. Das ist dann quasi ein Plan. Ich will mein Leben bestimmt leben und ich möchte eben nicht einfach in den Tag hineinleben und warten, was passiert, weil es passiert immer nichts. Ja? Sondern ich möchte mein Leben aktiv gestalten.
Warum ist das so, glaubst du? Also warum in den Tag hineinleben kann ja auch... Müßiggang kann ja auch durchaus was entstehen, gerade beim Thema Kunst und so weiter sind das auch Sachen, die dann entstehen, eben durch den Müßiggang. Also warum hast du das so stark in dir, dass du den Plan
also,
hast?
Also Kunst entsteht bei mir im Kopf. Also wenn ich wenn ich zu einem Blatt Papier oder zu einer Leinwand gehe, dann habe ich im Kopf, was ich ungefähr machen will, weil ich ja permanent daran denke. Dass das vielleicht dann nicht so wird, wie ich es im Kopf habe, das ist dann eine andere Geschichte. Aber ich habe generell eine Idee. Ich beschäftige mich vorher im Kopf mit den Dingen, die ich machen will. Also man denkt ja immer. Also so gesehen, die besten Ideen hatte ich immer zum Beispiel beim Fitnesstraining, beim monotonen Ausdauertraining. Eine Stunde auf einem Hometrainer oder eine Stunde am Crosstrainer oder eine Stunde auf dem Laufband, wo man nichts machen kann, außer quasi vor sich hinzuschauen und den Körper mit einer hohen Sauerstoffintensität füllt, weil man diesen braucht, fördert ja Ideen. Und das war auch im Berufsleben immer so, wenn ich Ideen gebraucht habe oder Sachen, Problemlösungen, sei es mit Mitarbeitern, organisatorisch oder für Präsentationen etc., die besten Sachen sind mir dann einfach spontan eingefallen beim Ausdauertraining. Warum? Weil der Körper mit Sauerstoff durchdrungen wird und dann das Gehirn arbeitet und die Themen, die einen beschäftigen, egal was es ist, egal ob es Kunst ist oder Beziehungen oder eine bestimmte Aufgabenstellung, die sind ja immer im Kopf. Man hört ja nicht auf zu denken und sagen, jetzt denke ich an nichts. Aber das an nichts denken bedeutet ja, dass dann in diesem Nichts eine neue Idee entsteht. Durch Aktivität, durch Durchblutung, ja, das ist jetzt ein bisschen, ich rede fast wie ein Fitnesspapst, aber im Ende, das will ich eigentlich nicht, sondern meines Erachtens ist, dass das Denken an nichts mit einem monotonen Tätigkeit, mit einem Ausdauertraining etc. verbunden ist das Beste für neue Ideen.
Hast du jemals meditiert?
Nein.
Wie hast du sonst neben Ausdauertraining oder war das eben deine Geheimwaffe, um auch abzuschalten, runterzukommen
Richtig, von dem
Berufsleben? Es war Ausdauertraining.
Ausdauertraining, ist es noch immer. Also Geheimwaffe, es ist in dem Sinn keine Geheimwaffe. Es ist, einige Zeit hatte ich, quasi wie ich noch nicht so trainiert habe, stundenlang aufs Meer schauen. Ist auch super. Die Wellen das Gehirn freiwaschen lassen.
Ist ja eigentlich auch eine Meditation, oder?
Im Endeffekt, aber Ausdauertraining ist genauso eine Meditation. Du schaust bei dem blöden Fenster hinaus, sofern überhaupt das ewige Gerät Richtung einem Fenster steht und schaust immer auf dasselbe Bild und sei es also gerade in Wien die Nebelwand. Dein Körper wird eben bei, weiß ich nicht, 130, 135 Puls, wie das ist in meinem Alter, höher geht das ja dann teilweise nicht mehr, mit entsprechender Sauerstoffkapazität und das fördert das Denkvermögen, beziehungsweise fördert auch die Kreativität. Ich glaube, es war der, wie hieß er, Autorevue, Chefredakteur in seinem oder Herausgeber, der Helmut Völker, der seinen Leitartikel beschrieben, immer begonnen hat mit dem Satz: Wenn ich so lenk und denk an nichts, da fällt mir plötzlich ein. Autofahren ist auch so eine monotone Angelegenheit. Ja? Also alles, was in irgendeiner Form Monotonie ist, befördert ja die Gedanken.
Mhm. Schön. Ich möchte jetzt bald zum Ende kommen, bitte, und habe am Ende drei schnelle Fragen für dich noch mitgenommen. Gab es ein Musikstück, ein Buch oder ein Kunstwerk, das dich in dieser Phase des Übergangs begleitet hat und das du irgendwie mit dieser Zeit verbindest?
Ein Musikstück, ein Buch, das ist jetzt eine blöde Frage.
Danke.
Okay, müsste ich wirklich drüber nachdenken.
Okay. Wenn wir in einem Jahr wieder sprechen,
okay,
was soll sich bis dahin verändert haben?
In einem Jahr wird das sehr schwer möglich sein, weil da bin ich definitiv 2 Monate in Südafrika. Das wird sich verändert haben, dass ich mich dieser Wetterlage langfristig nicht mehr aussetze. Ja. Ich bin im Winter 2 Monate nicht da.
Okay.
Das wird sich verändert haben. Ich halte das nicht mehr aus. Ich fahre auch nicht mehr Ski. Ja? Also ich finde das nicht mehr lustig.
Dann meine allerletzte Frage, Peter. Wenn du deinem früheren Ich, sagen wir mal so um die 40, 45, einen einzigen Satz sagen könntest, welcher wäre das?
Also zu diesem Zeitpunkt, muss ich voraussetzen, war ich gerade so am Beginn der großen Karriere. Das weiß man klarerweise nicht. Und ich habe die Mediacom gestartet, da war ich, glaube ich, 32 und mit 40 war dann der erste Erfolg, der große Erfolg da. Ja, also da war ich wichtig. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich 120 Kilo. Das war so die Toskana-Fraktion. Ne? Wenn wir dann Urlaub hatten, dann sind wir in die Toskana gefahren und haben ordentlich Nudeln gegessen und Rotwein getrunken. Das war super. Und wenn ich diesem Ich heute was sagen könnte, dann würde ich ihm sagen, achte früher auf deine Gesundheit und achte früher auf deinen Körper.
Peter Lammerhuber, danke für das Gespräch.
Danke dir auch. Dankeschön.
Danke, dass ihr bei dieser Episode von Und Jetzt zugehört habt. Auch ich bin ein bisschen vom Algorithmus abhängig. Wenn euch also der Podcast gefällt, abonniert ihn gerne, bewertet ihn auf Spotify oder Apple Podcast, gerne auch mit 5 Sternen, oder teilt ihn mit jemandem, den das Gespräch auch interessieren könnte. Bis zur nächsten Episode.